geschrieben wurde, oder Johannes in diesem Brief sagt, warum er denn geschrieben wurde. Dreimal wird das genannt, ganz am Anfang, die schreibe ich euch, damit eure Freude vollkommen ist, vollkommen sei. Dann im Kapitel 2 am Anfang, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und ganz am Ende, im letzten Kapitel, schreibt Johannes, dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Wie kann ich wissen, ob ich ewiges Leben habe? Mach doch mal den Test. Dieser Brief ist voller Tests. Das ist eine Ansammlung von Tests, und ein paar davon haben wir schon gehabt in den letzten Wochen. Ich will nur mal ein paar davon nennen. Daran merken wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Oder ein zweiter Test, wer sagt, er sei im Licht und hasst seinen Bruder, der ist noch in der Finsternis, durchgefallen. Letzten Sonntag, wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen, noch erkannt. Schwieriger Test, aber ein Test. Johannes ist in seinem Brief ziemlich kompromisslos. Er sagt, so ist das oder so ist das. Dazwischen gibt es nicht. Wichtig, diese Aussagen, das muss man im Hinterkopf haben, diese Aussagen betreffen den Lebensstil, nicht etwas Einmaliges. Also im letzten Beispiel, wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen noch erkannt. Und auch wer Jesus nachfolgt und Christ ist, der sündigt immer wieder. Also wie passt das? Nun, es geht um den Lebensstil, die Grundausrichtung des Lebens, nicht ob ich einmal in Sünde falle. Mir ist in den letzten Tagen ein Beispiel, ein Vergleich begegnet, den finde ich so super. Und wenn ihr aus dieser Predigt alles wieder vergesst, nehmt diesen Vergleich mit. Erinnert euch daran. Was macht ein Schwein, wenn es in den Matsch fällt? Es wälzt sich darin. Was macht eine Katze, wenn sie in den Matsch fällt? Sie putzt sich. Das Schwein fühlt sich wohl, die Katze gar nicht. Das Schwein, dem macht das gar nichts aus, wenn es nicht sauber ist. Und es hat auch irgendwie gar nicht das Verlangen danach, sauber zu werden. Und wenn es mal sauber ist, na und? Die Katze, der ist das fürchterlich, dreckig zu sein. Die Katze putzt sich. Wer ein Kind Gottes ist, der fällt auch mal in Sünde. Auch als Christ kann man nicht sündlos leben. Und das weiß auch der Johannes. Das hatten wir ja auch in den Predigten schon. Aber ein Christ geht mit der Schuld zu Jesus und lässt sich wieder reinigen. Jemand, der nicht Jesus nachfolgt, hat gar nicht das Verlangen danach. Und wenn wir diese Tests im Johannesbrief betrachten, dann geht es um die Frage, ob wir zu Jesus gehören oder nicht. Ich sage mal in dem Bild, ob wir Katzen oder Schweine sind. Und wer feststellt, dass er den Test nicht besteht, und da hängt das Beispiel, der darf zu Jesus kommen, der darf auch zu einer Katze werden. Da passt das Beispiel nicht mehr, ich weiß. Aber darum geht es. Und wenn ich heute im Gottesdienst von wir rede, das passiert immer wieder, dann meine ich die, die Jesus nachfolgen wollen, die eine bewusste Entscheidung für Jesus getroffen haben, die im Herzen ihm nachfolgen. Ich lese den Text, ich lese ab Vers 10, das ist der Übergangsvers quasi vom letzten Mal. Daran wird offenbar, welche die Kinder Gottes und welche die Kinder des Teufels sind. Wer die Gerechtigkeit nicht tut, der ist nicht von Gott, und auch wer seinen Bruder nicht lieb hat. Denn das ist die Botschaft, die ihr gehört habt von Anfang an, dass wir uns untereinander lieben sollen. Nicht wie Kain, der von dem Bösen stammte und seinen Bruder umbrachte. Und warum brachte er ihn um? Weil seine Werke böse waren und die seines Bruders gerecht. Wundert euch nicht, Brüder und Schwestern, wenn euch die Welt hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, denn wir lieben die Brüder. Wer nicht liebt, der bleibt im Tod. Wer seinen Bruder hasst, der ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder das ewige Leben bleibend in sich hat. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. Wenn aber jemand dieser Welt Güter hat und sieht seinen Bruder darben und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? Wenn ich heute in der Predigt auch meistens von den Brüdern rede, dann dürfen sich die Schwestern gerne auch angesprochen fühlen. Die sind auch gemeint. Manchmal sage ich das dann auch zusammen, manchmal steht es hier im Text, aber wenn ich das immer sagen muss, die Brüder und die Schwestern und alle anderen, und dann wird es einfach komisch. Also, fühlt euch auch angesprochen, herzliche Einladung dazu. Und wenn wir beim Lesen des Textes jetzt, wenn da der eine oder andere gedacht hat, Moment mal, das hatten wir doch schon. Das Thema mit der Liebe zu den Geschwistern, da hat vor kurzem, das war genau vor 5 Wochen, der Frank schon mal drüber gepredigt. Wiederholt sich der Johannes hier, vielleicht weil er alt geworden ist, so ein bisschen senil und hat vergessen, was er ein Kapitel vorher geschrieben hat? Glaube ich nicht. Es ist interessant, diesen Brief mal zu strukturieren und dann stellt man fest, Johannes betrachtet die gleichen Themen unter verschiedenen Gesichtspunkten. Der erste Abschnitt dreht sich um Licht und Finsternis und Gott ist Licht und wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben, sind wir im Licht. Und der zweite, da geht es um die Kindschaft zu Gott. Johannes hat hier die Kindschaft zu Gott im Blick, das und das, was es für die Kinder Gottes bedeutet, dass sie einmal bei ihm sein dürfen. Und deswegen schreibt er auch am Anfang von Kapitel 3, das hatten wir das letzte Mal, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen, und wir sind es auch. Darum erkennt uns die Welt nicht, denn sie hat ihn nicht erkannt. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der solche Hoffnung hat, auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Seht, welch eine Liebe. Ich glaube, im Deutschen kommt das, es kommt gar nicht so zum Ausdruck, was der Johannes hiermit sagen will. Seht, welch eine Liebe. Da haben sich die Übersetzer des Johannesbriefes auch schon unterschiedlich dran versucht. Sie haben dann gesagt, welch erstaunliche Liebe, welch herrlich erhabene Liebe, welch überirdische Liebe, welch ungewöhnliche Liebe, welch himmlische Liebe. Wegen dieser großen Liebe hat Gott seinen Sohn in die Welt gesandt und hat uns zu Kindern Gottes gemacht. Wir dürfen den Himmel im Blick haben. Deswegen haben wir vorhin auch Amazing Grace gesungen, auch selbst bei diesem Lied. O Gnade Gottes, wunderbar, ist zwar richtig, aber es bringt so dieses Erstaunen nicht zum Ausdruck, wie das eigentlich im Englischen heißt, Amazing Grace. Was für eine wunderbare Gnade, mit der uns Gott begegnet, weil er uns liebt. Aber dann gilt, Gott hat keine Einzelkinder. Gott hat nie Einzelkinder. Keines der Kinder Gottes ist ein Einzelkind. Alle haben Geschwister. Gottes Kinder sind Geschwister, immer und ohne Ausnahme. Das ist das Thema der Predigt, da kommen wir dann gleich noch ein bisschen mehr drauf. Wir fangen aber mal in dem Text an mit den Versen 11 bis 13. Das ist die Botschaft, die ihr gehört habt von Anfang an, dass wir uns untereinander lieben sollen, nicht wie Kain, der von dem Bösen stammte und seinen Bruder umbrachte. Und warum brachte er ihn um? Weil seine Werke böse waren und die seines Bruders gerecht. Wundert euch nicht, Brüder und Schwestern, wenn euch die Welt hasst. Johannes bringt hier Kain und Abel ins Spiel. Und wenn man so, ich sag mal, im ersten Moment darüber wegliest, denkt man, ja, verstehe ich. Kenne ich, die beiden kenne ich. Wenn man dann mal drüber nachdenkt, überlegt man, warum Kain und Abel? Was hat der Kain hier zu suchen? Warum geht Johannes auf den Kain ein an der Stelle? Und der erste Ansatz wäre, Kain und Abel, das waren die ersten Brüder. Vorher gab es keine Geschwister, das waren die ersten beiden. Und schon da war Bruderliebe keine Selbstverständlichkeit. Bruderliebe ist leider kein Selbstläufer. Was war passiert? Nun, beide hatten Gott ein Opfer dargebracht. Das Opfer von Abel wurde angenommen, das Opfer von Kain wurde nicht angenommen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe da irgendwie so ein Bild, ich glaube aus einer Kinderbibel, noch im Kopf, was sich da mir aufdrängt. Das sind so zwei Männer, die ein Opfer bringen. Eine Dichter, der andere weiter weg. Ich glaube, der Abel ist vorne, der Kain hinten. Und dann steigt der Rauch von dem Altar auf. Beim Abel steigt er auf. Und bei dem Kain steigt er ein Stück weit auf und verteilt sich dann. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Habt ihr das? Nein, echt, bin ich der Einzige. Gut. So ein Bild, was sich bei mir eingeprägt hat. Und ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass es so war. Die Ursache für Gottes unterschiedliche Reaktion auf diese beiden Brüder, die Opfer gebracht haben, war vermutlich die Herzenseinstellung. Abel hat etwas von, hat das Erste, das Beste gebracht, was er hatte, und es war ein Tier, was er opferte, es ist Blut geflossen. Kain, er hat auch geopfert, aber steht nicht das Erste, nicht das Beste, nicht das Meiste. Und ich denke dahinter, dadurch wird schon ein Stück weit die Herzenseinstellung deutlich. Johannes nennt es hier, Vers 12, nicht wie Kain, der von dem Bösen stammte. Und das ist so in diesem Brief, in diesem Teil des Briefes von Johannes, sozusagen der Bezug, der Kain war, steht als Bild für den Menschen, der ein Kind des Teufels ist, also wo der Teufel den Einfluss ausübt, wo Satan die Macht hat. Und Abel für jemand, der Gott nachfolgt, wo Gott die Herrschaft hat. Kains Werke waren böse, Abels Werke waren gerecht. Die Ursache lag darin, dass Kain dem Wesen nach ja ein Kind Satans war. Abel dem Wesen nach ein Kind Gottes. Und deswegen war Kain neidisch. Er hat sich nicht daran angestrengt, hat gesagt, hey, was ist los, wie kann ich das ändern? Nein, er war neidisch auf seinen Bruder. Er wollte das nicht. Bis dahin, dass er ihn umgebracht hat, dass er seinen Bruder ermordet hat. Und Johannes macht es hier deutlich, Kain und Abel, das waren keine Einzelfälle, das ist ein Typus für die Menschen. Auf der einen Seite die, die Gott nachfolgen, auf der anderen Seite die, die Gott nicht nachfolgen. Wundert euch nicht, Brüder und Schwestern, wenn euch die Welt hasst, ist dann Vers 13 die natürliche Folge davon. Wundert euch nicht drüber, das ist normal. Wenn Christen von anderen Menschen gehasst werden, wenn sie verfolgt werden, wenn sie umgebracht werden, dann ist das leider keine Seltenheit, sondern eigentlich eher typisch. Bei uns passiert das vielleicht durch ein Belächeltwerden, vielleicht, dass man uns aus dem Weg geht, vielleicht auch einfach nur ignoriert, hinter unserem Rücken über uns lacht, das war es dann aber schon. Andere Christen in anderen Teilen der Welt haben da viel mehr darunter zu leiden, bis dahin, dass heute Menschen umgebracht werden, weil sie Jesus nachfolgen. Und die Ursache ist die unterschiedliche Herkunft, der unterschiedliche Vater, die unterschiedliche Abstammung. Das ist nichts, was wir ändern werden, sondern damit müssen wir rechnen. Und diese Tatsache dient dann auch als Test. Vers 14 schreibt Johannes dann, wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, denn wir lieben die Brüder. Wer nicht liebt, der bleibt im Tod. Wer seinen Bruder hasst, der ist ein Mörder, und ihr wisst, dass kein Mörder das ewige Leben bleibend in sich hat. Wer ein Kind Gottes wird, wird automatisch in die Familie Gottes hineingeboren. Das ist so. Dann hat er Brüder und Schwestern. Und ein Kennzeichen dieser Brüder und Schwestern ist, dass sie sich lieben. Das ist ein Kennzeichen der Brüder und Schwestern. Viele von uns haben das schon mal erlebt, wenn sie im Urlaub waren und dann irgendwo dort eine Gemeinde besucht haben, eine fremde Gemeinde. Ich muss sagen, ich mache das gern, dass ich dann mal in eine andere Gemeinde gehe, wenn ich es sprachlich verstehe. Aber dann haben viele von uns das ja auch schon erlebt, wenn man da hinkommt, selbst wenn man niemand kennt, wird man freundlich empfangen und je nachdem fühlt man sich gleich zu Hause. Ist nicht immer so, mal mehr, mal weniger, aber eine Erfahrung, die man machen kann, dass man angenommen ist, dass man zu Hause ist, selbst bei Menschen, die man vorher noch nie gesehen hat. Oder wenn man zusammen arbeitet. Wir haben ja jetzt hier gearbeitet, wir haben drüben gearbeitet. Auch das ist ein Zeugnis nach außen, dass wir miteinander etwas machen. Auch da ist noch viel Luft nach oben, gebe ich zu. Aber wenn wir davon schon mal ausgehen und das verstärken, Klammer auf, es wird noch Gelegenheiten geben, Klammer zu. Wenn wir das verstärken, das ist ein Zeichen, dass wir Kinder Gottes sind. Und es ist ein gutes Beispiel für Menschen, die Jesus nicht kennen, dass sie fragen, was ist denn da anders? Der Umgang miteinander in der Gemeinde ist oft ein Zeugnis für Menschen, die Jesus nicht kennen. Leider nicht immer zu 100% erfolgreich. Auf jeden Fall ist es ein Test, die Liebe zueinander. Interessanterweise ist der Test nicht, ob ich geliebt werde. Der Test ist nicht, wie andere mir begegnen. Der Test ist, wie ich liebe, wie ich andere liebe. Nicht, ob ich von anderen enttäuscht bin, sondern was ich mache. Wie begegne ich den Geschwistern in der Gemeinde? Freue ich mich, mit ihnen zusammen zu sein? Habe ich das Verlangen, Sonntagmorgen und an den anderen Veranstaltungen mit meinen Geschwistern Gemeinschaft zu haben? Ist es mir ein Anliegen, in die Gemeinde zu gehen? Habe ich einen Blick für den anderen, der da ist? Vielleicht der beim Kaffeetrinken nachher nach dem Gottesdienst draußen steht und wo man merkt, dem scheint irgendwas auf der Leber zu liegen. Helfe ich gerne anderen oder ist es mir egal? Und lasst uns bitte nie überlegen, ob andere den Test bestehen würden, sondern immer nur, ob ich ihn bestehen würde. Johannes schreibt, wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, denn wir lieben die Brüder. Das geht um die Grundhaltung. Nicht, ob ich jetzt an einem Sonntag mal einen übersehe und hinterher denke, oh, dem hast du jetzt wieder nicht die Hand gegeben. Und dann bin ich durchgefallen. Oder am nächsten Sonntag, ja, jetzt habe ich sogar jemand geholfen, den Mantel aufzuhängen. Was bin ich doch so gut? Darum geht es nicht, sondern es geht um die Grundeinstellung. Meine Liebe zu den Geschwistern zeigt mir, dass ich zu Jesus gehöre. Und das Gegenteil, das ist interessant. Ihr seht es noch, ich sehe es nicht mehr. Interessanterweise ist das Gegenteil das Hassen. Und da ist der Johannes auch, ich sage mal, ziemlich, ich würde fast sagen, brutal. Vers 15, wer seinen Bruder hasst, der ist ein Mörder. Das Gegenteil, wer nicht liebt, der hasst. Und wer hasst, der ist ein Mörder. Und ein Mörder hat kein ewiges Leben. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Können wir doch so ein bisschen, naja, netter ausdrücken, als Johannes das macht, oder? Nun, schon bei den ersten Brüdern, Kain und Abel, konnte man den Unterschied sehen. Da war es dann auch physisch so, dass der Kain den Abel umgebracht hat. Das machen wir ja meistens nicht. Da sind wir ja viel netter. Aber wie oft sind unsere Gedanken und Worte nicht so, dass sie gut sind. Und vielleicht habt ihr jetzt auch schon an das gedacht, was Jesus gesagt hat in der Bergpredigt. Schon Jesus hat den Umgang miteinander viel höher bewertet. Er sagt, ihr wisst, was zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, also Jesus, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Schon Jesus bewertet den Umgang miteinander ganz anders, viel intensiver. Und ich glaube auch, wenn wir vom Wesen her Katzen sind, dann haben wir oft genug Grund dazu, uns die Pfoten und manchmal auch die Schnauze zu putzen. Johannes ist kompromisslos. Sind wir es auch? Und man meint gerade, in den letzten beiden Versen setzt Johannes noch eins drauf. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. Wenn aber jemand dieser Welt Güte hat und sieht seinen Bruder darben und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? Und was wirklich Liebe ist, hat Jesus gezeigt, dass er für uns gestorben ist. Das ist die Grundlage, das müssen wir immer wieder vor Augen haben. Und deswegen bin ich auch nochmal auf diesen ersten Vers im Kapitel eingegangen. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Amazing Grace haben wir gesungen, Amazing Love könnte man auch sagen. Gott schenkt uns neues, ewiges Leben. Aber der Umgang für unser mit dem Bruder und Schwester ist der Maßstab. Und da heißt es hier, wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. Das war auch das, was Roland vorhin in der Lesung aus Johannes 15 gelesen hat. Das ist schon eine steile Aussage, oder? Wir sollen das Leben für die Brüder lassen. Ehrlich gesagt, es ist auch weit weg, diese Aussage. Wie kann ich hier und heute mein Leben für die Brüder lassen? Nun, Johannes macht es ganz praktisch im nächsten Vers. Wenn aber jemand dieser Welt Güte hat und sieht seinen Bruder darben oder notleiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? Also das Leben, Entschuldigung, in der Sanderweise spricht Johannes in dem Vers 16 noch von den Brüdern. Im Vers 17 von dem Bruder. Also da geht es ganz konkret, dass ich vielleicht einem oder einer in der Gemeinde helfe. Das ganz konkret mache an einer Person. Das Leben für die Brüder lassen, das ist irgendwie nicht so richtig greifbar für uns. Aber wenn es dann konkret wird, dann kann es schwierig werden. Ich habe gelesen, mitunter kostet es mehr, für Christus zu leben, als für ihn zu sterben. Also wenn es dann praktisch wird, dann geht es ans Eingemachte. Mir ist dann ein Lied oder ich weiß nicht, ein Gedicht von Manfred Siebert eingefallen. Finde ich so gut. Wie soll ich, Liebste, dir nur meine Liebe recht beschreiben? Auch dieser Brief wird, fürchte ich, nur kalt und farblos bleiben. Ach, könnte ich dich nur einmal aus einem brennenden Haus befreien, aus tosender Lava dich reißen, wenn rings auch 100 Vulkane speien, dein schwankendes Schifflein aus brodelnder Brandung ans rettende Ufer führen und aus rasendem Flug aus schwindelnder Höhe den Fallschirm dir reparieren. Wie soll ich, Liebste, dir nur meine Liebe recht beweisen? Am liebsten würde ich für dich rings um die Erde reisen. Ich würde für dich barfüßigen Schritts durch glühende Wüsten marschieren und um deinetwillen im ewigen Eis auf einer Scholle erfrieren. Ich würde für dich mich glatt in die dünne Luft des Himalaya wagen und die feuchte Hitze der fiebrigen Sümpfe am Amazonas ertragen. Ich muss jetzt leider schließen, Liebste, denn es ruft die Pflicht. Bis Samstag dann im Park. Vorausgesetzt, es regnet nicht. Für die Brüder und Schwestern das Leben einsetzen? Na klar, aber wehe, es kostet etwas. Meist kommt es auf die Kleinigkeiten an, nicht die großen Taten. Habe ich einen Blick für die Alltagsnöte des Bruders oder der Schwester? Wo mache ich mir Gedanken, ob jemand meine Unterstützung braucht? Vielleicht nicht Sonntagmorgen zwischen 10 und 11, sondern in der Woche irgendwann. Habe ich wenigstens die Zeit zum Zuhören? Gebe ich mal einen Dank weiter oder ein Lob? Und habe ich vielleicht den Blick dafür, ob mein Bruder irgendwo der Schuh drückt? Frage ich, wie geht's? Und höre gar nicht auf die Antwort, dass dieses Ach gut gar nicht so freundlich und fröhlich klingt. Und dieses Ach gut eigentlich meint, ja, mir geht's gar nicht gut. Lass uns aufeinander achten. Johannes spricht hier von den Gütern dieser Welt. Da geht es auch um den Alltag, um die Kleinigkeiten, um die Finanzen. Bin ich bereit, meiner Schwester oder meinem Bruder auch mal mein Auto zu leihen? Oder vielleicht irgendwas von irgendeinen Haushaltsgegenstand, der mir doch so lieb und wichtig ist? Oder vielleicht tatsächlich auch finanziell mal unter die Arme zu greifen, wenn ich sehe, da hat einer Not. Vielleicht geht es einfach nur darum, mal Zeit zu investieren, die Zeit dem anderen zuzuhören, ihn zu besuchen. Ein Zitat von einer, ich kenne nur den Nachnamen, Dott: Liebe ist die Bereitwilligkeit, das hinzugeben, was für unser eigenes Leben wertvoll ist, damit es das Leben anderer bereichert. Da haben wir noch viel zu lernen, ich zumindest. Vielleicht können wir ja nach dem Gottesdienst beim Kaffee trinken einfach mal damit anfangen, auf den anderen zuzugehen. Schaut euch mal um nach denen, die vielleicht gar nicht so fröhlich ausschauen. Und jemand könnte mich jetzt zu Recht fragen: Moment mal, ist es jetzt ein Test oder ist es eine Aufforderung? Ist es jetzt eine Prüfung oder ist es eine Anweisung? Ich glaube, es geht um beides. Wenn ich sagen würde, einen zivilisierten Menschen erkennt man daran, dass er sich nach dem Toilettengang die Hände wascht. Habt ihr alle gelernt? Nach dem Klo und vor dem Essen Händewaschen nicht vergessen. Trotzdem, der Gideon würde das nie von sich aus alleine machen. Ihn muss man anleiten. Dem Gideon muss man sagen, hier, wir waschen jetzt die Hände. Noch oder nicht so weit, kommt noch. Aber was ich tun soll, muss ich irgendwoher lernen. Und das findet man ja dann auch in der Bibel, so viele Dinge. Und wie ich damit umgehe, das ist dann am Ende auch der Test, ob ich mich korrigieren lasse, verändern lasse. Wir müssen es üben. Man muss mir sagen, auch als Christ, was denn gut und was nicht gut ist. Johannes erklärt, dass hier der Umgang miteinander in den praktischen Dingen des Alltags einfach passen muss. Katze oder Schwein? Das ist der Test, den ich am Anfang genannt habe. Johannes nennt uns den Test dazu, und zwar der Umgang miteinander. Ist mein Umgang zu den Geschwistern von Liebe geprägt oder nicht? Eher von Egoismus? Wie ist meine Stellung zur Gemeinde, zu den Brüdern und Schwestern? Ich glaube, so ein Test kann, ich sag mal, drei Ergebnisse haben. Das erste, ich kann feststellen, dass ich Liebe zur Gemeinde habe. Zumindest grundsätzlich. Und das gibt Gewissheit im Glauben. Ich kann feststellen, jawohl, ich liebe die Geschwister. Darüber darf ich mich freuen. Und das ist ja ein Ziel des Briefes, dass wir uns freuen. kann aber auch feststellen, dass diese Liebe komplett fehlt, dass ich die gar nicht habe. Und dann sollte ich mir ernsthaft Gedanken darüber machen, ob ich eine Beziehung zu Jesus habe, eine Beziehung zu dem Vater. Und wenn nicht, dann wird es höchste Zeit, das zu ändern. Dritte Möglichkeit, und vielleicht ist das das, was bei vielen der Fall ist, ja, grundsätzlich ist die Liebe da. Aber so mit der Umsetzung, da haben wir noch zu kämpfen. Da hapert es noch so ein bisschen. Die ist noch nicht so ausgeprägt, wie Jesus das möchte. Und mir fallen auch Dinge ein, die Jesus bei mir gerne ändern möchte. Und dann nehme ich die in Angriff. Ich möchte zum Schluss nochmal auf diese drei Themen eingehen, die der Johannes über seinen Brief stellt. Es darf uns zur Freude dienen. Dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Und dazu gehört, dass wir uns reinigen lassen, dass wir so leben, wie Jesus das möchte. Dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und es darf uns Gewissheit geben. Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Selbst solche ernsten Bibelstellen haben das Ziel, dass sie uns froh machen, dass sie uns Gewissheit geben, dass sie uns Freude im Leben geben, dass sie unseren Glauben stärken. Die Liebe zu den Geschwistern, die führt immer wieder auch zur großen Freude. Nicht immer sofort, aber dafür sehr oft sehr intensiv und nachhaltig. Diese Erfahrung wünsche ich uns. Diese Erfahrung wünsche ich euch, ihr lieben Kätzchen. Amen. Wir stehen auf und beten. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für auch die ernsten Bibelverse, die Johannes hier uns weitergibt. Danke dafür, dass du uns so lieb hast. Danke, Vater, dass du deinen Sohn geopfert hast, damit wir Leben haben können. Und danke, Herr, dafür, dass du uns auch zusammenstellst als Gemeinde, dass du uns Geschwister gibst, die uns helfen und denen wir helfen können. Und wir danken dir dafür, dass du uns da immer wieder anleitest und immer wieder hilfst und uns immer wieder froh machst dadurch. Herr, wir bitten dich darum, dass du mit uns gehst, dass du uns hilfst, immer wieder das auch im Alltag umzusetzen. Danke dafür. Amen.